Hallo liebe Breaking-Wett-Freunde, willkommen zu einer neuen Folge eures liebsten Tiermedizin-Podcasts. Heute haben wir wieder einen besonderen Gast, nämlich Jürgen. Den hatten wir in Folge 38 schon da und immer wenn wir Pferdefragen haben, holen wir uns Jürgen an Bord und ihr fandet das letztes Mal so gut, dass wir uns dachten, heute bei Herpes holen wir uns wieder. Und jetzt geht's los, viel Spaß!
Hallo, guten Morgen. Willkommen zurück, Jürgen.
Hallo, Jana. Hallo, Karim. Moin.
Hallo, willkommen zurück. Sehr cool, dass du wieder am Start bist. Wir hatten dich ja schon mal in einer der letzten Folgen. Da ging es um das West-Nil-Virus. Und immer wenn wir keine Ahnung haben von Pferdethemen, dann holen wir dich an Bord.
Das ist eine äußerst bequeme Position, die wir uns hier erarbeitet haben.
Ja, sehr, sehr bequem. Einfach den Experten an Bord holen und wir stellen dir alle Fragen und du klärst uns auf.
Frag euch denn mal bei Hund und Katze.
Ja, das können wir sehr gerne machen. Ist nur fair.
Diese Folge wird ja wieder unterstützt von MSD Tiergesundheit, für die du ja auch arbeitest. Und wir haben dich natürlich heute in der Herpes-Folge einerseits wegen Pferden an Bord, aber auch, und das tease ich schon mal, weil du da besondere Expertise hast und da irgendwie auch mal sehr direkt involviert warst. Aber bevor wir so in das Herpes-Thema einsteigen, habe ich eine ganz andere Frage. Ich habe nämlich gesehen, dass du bei Instagram gepostet hast in deinen Stories, dass ein Pferd von dir, nehme ich an, irgendetwas sich qualifiziert hat für ein Bundeschampionat. Und du musst mir das bitte mal erklären, weil ich habe keine Ahnung, was das alles bedeutet.
Ja, das ist interessant. Ja, wir haben ja zu Hause auf Fehmarn bei meinem Bruder einen Bauernhof. Das habe ich in der letzten Folge ein bisschen erläutert. Und da haben wir eben auch ein paar Pferde in Ausbildung mit unserem Reiter Sven Gero. Und der hat sich jetzt gerade gestern, das war so eine Qualifikation, genau wie du sagst, zum Bundeschampionat mit einem 6-jährigen Pferd in der Stute qualifiziert. High Level heißt sie. Und ja, das ist, in Deutschland gibt es quasi so ein Ausbildungssystem für junge Pferde. Das heißt, die fangen so, also Springpferde sind das in erster Linie, das ist ja so mein Metier, sag ich jetzt mal. Die fangen mit 4-5-jährig fangen die eben an, die ersten Turniere zuzugehen. Und dann gibt's ein Finale sozusagen oder ein Championat für junge Pferde für 5-, 6- und 7-Jährige. Das ist das Bundeschampionat in Warendorf. Warendorf ist so das Mekka, sag ich jetzt mal, des Reitsports, wo eben auch die FN stationiert ist. Und dieses Finale ist immer im September. Und diese jungen Pferde, da wird im Prinzip nach Noten bewertet. Also da müsst ihr euch vorstellen, es gibt eine Skala von, die geht bei 1 los, was eigentlich nicht gegeben wird, bis 10. Also die meisten
Pferde.
Was auch nicht gegeben wird, genau. Und die meisten Bewertungen liegen da eben zwischen 5, wenn es wirklich nicht gut war, und 9, wenn es sehr, sehr gut war. Und da gibt es eben diese Qualifikationsprüfung dann. Und ab einer 8 sozusagen, einer 8,0 dann, gibt es da noch Zwischenpunkte, qualifiziert man sich dann in der Altersklasse für das Finale dann in Warendorf. Und also die Bewertung geht da zum Beispiel, da werden verschiedene Kriterien genommen, wie das Gleichmaß, die Balance des Pferdes, das Sprungvermögen, sagt man, also wie hoch kann es vielleicht mal springen. Also da sieht man zum Beispiel wie bei einem Hochspringer, wie doll es vom Boden wegfußen kann. Die Technik wird beurteilt, die Rittigkeit, also gibt es eben mehrere Kriterien, die so die Richter oder die Jury dann da anwendet. Und ja, das war jetzt gerade kürzlich, also der Turniersport geht jetzt ja langsam wieder los, der Profisport ging schon ein bisschen früher, der Amateursport ging jetzt, glaube ich, jetzt gerade seit 2 Wochen jetzt wieder in Gang, bin ich selber das erste Mal auch wieder gestartet. Und ja, also.
Wie lief's bei dir?
Wenn ihr noch Fragen zum Bundeschampionat habt, jederzeit gerne. Oder
ja, falls erzähl mal, wie lief's denn bei dir, wenn du?
Bei mir lief's eigentlich auch ganz gut. Also war jetzt tatsächlich zweimal erste Reserve, heißt das dann. Also wenn normalerweise wird immer so 1/3 bis 1/4 platziert. Das heißt, es kriegt platziert heißt, du bist quasi in der Wertung. Und ja, da war ich jetzt jeweils, also wenn zum Beispiel jetzt 30 starten, Dann werden dann in der Regel auf nationalen Turnieren dann 10 platziert und da war ich jetzt zum Beispiel dann 11. sag ich jetzt mal, ne? Und also das war aber schon relativ gut. Da ist doch ordentlich. Ja. Da war ich sehr zufrieden mit und das war jetzt ein guter Start. Und
du hast jetzt aber keine jungen Pferde, sondern du startest mit deinen
Genau, ich bin ein älteres Pferd geritten, was ich jetzt schon ein bisschen länger reite. Karl heißt der, das ist jetzt schon länger mein Sportpartner, so für mein Hobby, Amateursport, ja.
Und du hast vorhin gesagt, die Stute, die da fürs Bundeschampionat qualifiziert wurde, die ist 6. Das heißt, das ist dann auch so das Alter, wo quasi der Springpferde-Kindergarten oder Vorschule losgeht, wo die anfangen, in Prüfungen zu starten.
Genau, das würde ich schon so als Grundschule, sag ich jetzt mal, bezeichnen. Das ist vielleicht noch nicht das Gymnasium, aber definitiv mindestens schon die Grundschule. Also die, wie gesagt, die starten so vierig auf dem Turnier. Vielleicht kann man schon mal anfangen mit ersten kleinen Prüfungen. Da gehen die so bis zu 90 Zentimeter, 1 Meter Höhe. Und dann fünfjährig dürfen sie schon etwas höher gehen. Das ist dann so in der Regel 1,10 Meter, 1,20 Meter hoch. Dann sogenannte Springpferde-L-Prüfung. Und bei den Sechsjährigen geht es dann auf jeden Fall über eine Springpferde-M. Fünfjährigen machen dann bei den Bundeschampionaten in der Qualifikation auch schon eine Springpferde-M. Dann so 1,20, 25 und bei den Sechsjährigen ist es so eine 1,25 Meter, 1,30 Meter, so wird das quasi kategorisiert.
Und wie hoch geht das dann? Also ich habe gar keinen Plan, was ist denn so Weltklasse sozusagen?
Also es geht mit E los, E wie Einsteiger, dann kommt A wie Anfänger, das ist bis 1 Meter, 1,10 Meter, dann kommt das L-Springen, das ist leicht, bis 1,20 Meter. Da gibt es dann immer noch eine Variierung, also der Parcoursbauer oder Parcoursdesigner, sagt man sogar vielleicht auch, der das aufbaut, national kann der so variieren, 5 cm höher oder tiefer nach dem Richtmaß, sag ich jetzt mal. Jetzt sind wir bei L stehen geblieben. Das war so bis 1,20, da kommt die M-Klasse. Das ist 1,30 Meter, die wird noch unterschieden in 1 und 2 Sterne. Das wäre dann 1,30 Meter oder 1,35 Meter entsprechende Höhe. Dann kommt die S-Klasse, schwer, M war mittel. Das bin ich jetzt zum Beispiel am Wochenende einspringen geritten, schwer ist dann 1,40 Meter oder bis 1,40 Meter hoch. Ja, und da gibt's dann auch wieder Unterscheidung zwischen S1-Stern, 2-Stern und 3-Stern. Wobei 3-Stern dann 1,50 ist und 2-Stern 1,45. Olympiade ist 1,60 Meter.
Krass.
Und international wird's dann auch unterschieden international sagt man einfach nur die Höhe an. Und da gibt's dann zum Beispiel 2-Stern internationale Springen, das ist 1,45 Meter. 3-Stern internationale Springen ist 1,50 Meter. Also jeweils dann immer das schwerste Springen auf dem Turnier. Und 4 Sterne wäre dann bis 4 und 5 Sterne oder bis 1,55 Meter bis teilweise 1,60. Und das ist dann auch so das Endmaß, sag ich jetzt mal.
Das ist schon krass, ey. Wenn ich mir vorstelle, ich stehe, dann würde so ein Olympiapferd, würde gerade so mit den Vorderhufen meinen Scheitel streifen wahrscheinlich.
Ja, genau. Da gibt es ja auch noch so sogenannte Hochweitsprünge. Also es gibt einzelne Steilsprünge. Das ist quasi nur Stangen übereinander. Und dann gibt es eben auch Ochsersprünge, die eben auch in die Tiefe gehen. Da kann es so bis in der Tiefe von 1,70 Meter, 1,80 Meter quasi, oder in der Breite, wie man es auch nennen möchte. Und,
das ist schon eine ordentliche Flugzeit dann auch, ne?
Genau, also das ist dann, da gibt es ja das Weltfest des Pferdesports in Aachen immer, das ist so das größte Turnier in Deutschland, auch fast weltweit das größte Turnier eigentlich, kann man sagen. Und da kann man sich wirklich dann diese allerhöchsten Abmessungen angucken. Also da gibt es auch noch verschiedene Hindernisse, wie eine Triple Bar, die ist so ansteigend. Also da hat man quasi unten eine Stange, die ist auf 1,20 und dann noch mehrere Stangen, die dann bis 1,50, 1,60 gehen. Und das kann sogar bis 2 Meter breit sein dann. Also das ist dann schon, dann müssen sich die Pferde wirklich strecken. Ist ein Kriterium, wo man auch zum Beispiel in diesen Bundeschampionatsqualifikationen wird eben da schon, sag mal, angefangen auf einem kleinen, leichteren Niveau sowas abzufragen. Da ist schon mal so ein Wassergraben drin. Da ist vielleicht auch mal eine kleine Triple Bar drin oder eine Kombination, also mehrere Sprünge hintereinander. Das wird dann auch immer technischer vom Aufbauen her. Es ist nicht nur die Höhe. Also früher war es nur mehr die Höhe. Heute sind es eben auch die Technik des Parcours-Designs, also die Galoppsprünge zwischen den Hindernissen wird immer technischer, die Linienführung.
Die Wendungen.
Die Wendungen. Da wird sehr, sehr viel abgefragt dann. Da müssen die Pferde immer intelligenter werden und leichter und mitdenken und ja.
Sind wir hier in Deutschland, wenn du sagst, dass Aachen so das weltweit größte ist, sind wir in Deutschland so ein Zentrum weltweit für Springpferde?
Ja, also ich würde es auf jeden Fall Europa definitiv, Deutschland auch Und gerade so dieses Zentrum, sag ich jetzt mal, würde ich dann Deutschland, Holland, Belgien, das ist sicherlich das Mekka des Springpferdesports. In den USA, da sind auch noch, wird ja auch sehr viel Springsport betrieben. Frankreich, England, Irland, gibt es noch ein paar andere Länder, aber hier in Europa ist so Deutschland und dann Holland und Belgien sind die führenden Nationen im Springsport, ja.
Diese Turnierszene bringt uns natürlich direkt zu unserem Hauptthema.
Genau.
So ein bisschen der Aufhänger ist ja für uns die Situation im Februar gewesen, als in Valencia bei einem Turnier es einen Ausbruch, kann man das so nennen, gab.
Mhm.
Beschreib doch mal bitte, was da genau passiert ist.
Ja, das ist eigentlich, wie du sagst, eine ganz schöne Überleitung, dass Europa das Mekka des Springpferdesports oder zumindest eines der Zentren weltweit, weil eben viele eigentlich weltweit Reiter und dann eben auch oft Springreiter, auch Dressurreiter hier in Europa, und das sind dann mehr in den südländischen Regionen, Spanien in erster Linie und eben auch Portugal, Stationen machen. Das fängt so im Oktober, November an, geht über die ganze Wintersaison. Der Hauptbereich ist da Januar, Februar, März eben, wo denn dort aus den verschiedenen Nationen, es können teilweise auch Leute aus Asien sein, die hier eben Stationen machen, hier trainieren, ihre Trainer haben, hier eben zusammenkommen. Da hat man hier halt im Winter dann in Spanien super Bedingungen. Das ist nicht zu heiß, aber auch nicht zu kalt. Man kann schon gut draußen reiten.
Okay, kurze Zwischenfrage. Ja. Wie werden diese ja dann sauteuren Pferde transportiert?
Von bis. Auch da gibt's große, also tatsächlich ist es mittlerweile so, dass sogar so, dass sich das auch einige, ich sag jetzt mal, Amateurreiter oder ja Amateur oder Freizeitsportler das so als Urlaub gönnen regelrecht, dass sie da mit ihrem Pferd hinfahren oder ihren zwei Pferden und dann Urlaub da 2-3 Wochen machen. Und es sind nicht nur die High-End teuren Pferde. Also es ist,
aber fliegen die dann oder fahren die von Japan hier rüber oder wie funktioniert das?
Die in Japan, die Springreiter, sag ich jetzt mal, aus Japan oder China, die haben in der Regel ihre Base hier in Europa dann. Die fliegen ihre Pferde gar nicht rüber.
Da fliegen die Reiter und die Pferde bleiben.
Genau, also aus den USA, da kann das schon mal sein, dass sie hier rüberfliegen mit den Pferden. Ansonsten ist es so, dass die innerhalb von Europas dann in der Regel mit dem LKW-Transport, da machen die dann meistens 1 bis 2 Stops auf dem Weg nach Spanien. Da gibt es auch so ja bestimmte Standpunkte, die eben angesteuert werden, wo wirklich extra Stelle dafür da sind, um einen Tag Rast zu machen. Also das, ja, zwei Tage wird man von hier von Deutschland aus brauchen dahin.
Krass, hast du das auch schon mal gemacht?
Nee, ich habe es noch nicht gemacht. Ich habe noch einen Cousin, der ist auch, der macht das beruflich. Und Torben Kohlbrand, und der fährt da auch jedes Jahr hin.
Ihr seid eine echte Reiterdynastie, ne?
Zumindest haben wir ein paar machen wir das jetzt.
Du hattest
schon
nie eine Chance, Jürgen.
Nein, ich konnte leider keinen anderen Sport lernen. Also ich habe auch ein paar andere Sachen noch gemacht und mache auch noch, aber einmal mit dem Virus infiziert, das bleibt wohl auch so. Also da in Spanien gibt's dann eben, ja, ich sag jetzt mal 4, 5 so Plätze sozusagen, regelrechte Trainingszentren, wo dann auch 4, 5 verschiedene Turnierplätze sind, auf denen man dann innerhalb dieser mehreren Wochen, wenn man da ist, dann eben üben kann und auch Prüfungen hat, und die versuchen sich dann einfach maximal in Form zu bringen für die jetzt, ja, in normalerweise stattfindende Saison. Das ist ja noch etwas unter Corona-mäßig gedeckelt sozusagen, aber dort ja findet eben der Sport im Winter statt und kommen eben auch sehr, sehr viele Pferde zusammen, muss man dazu sagen. Die werden eben auch auf in großen Stallzelten, teilweise sind es auch feste Gebäude, aber teilweise eben auch Stallzelte, die dann mobil auf- und abgebaut werden können.
Was ja, heißt sehr, sehr viele?
Das können teilweise bis zu 2000 Pferde sein, die dann auf einem
2000? Oh,
die dann krass. Auf einem Standpunkt sozusagen, wie es jetzt in Valencia oder in Olivanova, gibt es noch ein paar mehr. Also zusammengefasst ist es meistens unter dem Überbegriff Sunshine Tour. Genau.
Mhm. Da und kann man sich dann halt, man hat dann 2000 Pferde, die natürlich irgendwie unter einem gewissen Stress standen durch den Transport, die auf sehr engem Raum zusammen sind, und dann passiert es, dass es da auch zu solchen Virusausbrüchen kommt, wie jetzt im Februar, oder?
Genau, das ist eben, also für die Pferde werden dort eben ausgebildet, oder man bringt sich eben in Form, und Dadurch hat man natürlich aber auch wie auf jedem Turnier auch, das kann hier auch bei einem Turnier in Deutschland oder Holland oder Belgien sein. Auf jeden Fall kommen da natürlich, die werden natürlich relativ eng auf einem Fleck letztendlich. Und natürlich ist dadurch der Infektionsdruck, sage ich jetzt mal, vielleicht auch etwas höher und das Stresslevel kann eben auch etwas höher sein. So eine gewisse Prädisposition sozusagen für einen Ausbruch würde ich da schon sehen dann in diesem Fall.
Mhm.
Genau, man guckt jetzt auch, dass man diese Stallzelte, um das vielleicht nochmal fortzuführen, diese Stallbereiche sozusagen in kleinere Abteilungen unterteilt, vielleicht immer so 8 und dann wieder eine Lücke dazwischen in Anführungsstrichen und dann wieder ein kleinerer Bereich. Und man hat das jetzt auch dahin abgeändert, dass der Gang, wo man durch die Stelle durchgeht, dass er nicht mittig ist und links und rechts in Stallung, sondern dass der Gang immer nach außen ist, sodass die Pferde quasi direkt nach draußen gucken, dass es dann optimal belüftet ist und man einfach auch deutlich weniger Austausch zwischen den Pferden eben hat.
Aber wie war das jetzt genau im Februar? Da war ein Herpesvirus-Ausbruch und dann, wie ging es weiter? Also wie viele Pferde waren da betroffen? Sind da
genau, also da sind, genau, da ist eben dann dieses equine Herpesvirus zu einem Ausbruch gekommen. Also man muss dazu wissen, die gesamte Pferdepopulation des Herpesvirus ist immer, das ist, zirkuliert immer in der Pferdepopulation und fast jedes Pferd hat sich auch im Jungpferdealter schon mal mit Herpes infiziert. Also da sind wir auch schon bei einem ganz wichtigen Punkt. Also es gibt immer viele Herpesträger in der Pferdepopulation. Das ist sozusagen die Latenz.
Subklinisch, also
ohne Symptome. Ja, die sind völlig subklinisch. Das Virus kann sich dann auch zurückziehen in verschiedene Bereiche, zum Beispiel in Nervenganglien, kann da jahrelang völlig ruhig und sein und es passiert einfach nichts. Okay. Und kann dann eben vereinzelt hier und da auch mal eben zu Ausbrüchen kommen. Und so ist es eben da geschehen dann. Und dann ist natürlich da, kann es eben dazu kommen, dass die Übertragung deutlich schneller und einfacher für das Virus ist. Es geht eben nur von Pferdekontakt zu Kontakt. Nicht jetzt zum Beispiel über Wind, wie das bei Influenza auch sein kann. Also von Pferd zu Pferd, direkt Tröpfcheninfektion oder zum Beispiel
auch
über...
Auch keine Vektoren.
Kann auch über Vektoren sein, über Personen oder über Sattelzeug wär eine Möglichkeit. Mhm. Gibt es noch ein, zwei Möglichkeiten mehr, aber das ist dort natürlich wesentlich leichter dann, ne? Und ja, da ist es eben zu so einem Ausbruch gekommen, wo auch Pferde dann diese neurologische Form eben entwickeln. Es gibt da so, ja, ganz klassisch kriegen die eigentlich nur einen respiratorischen Infekt sozusagen. Und teilweise kann es sich dann eben weiterentwickeln zu einer neurologischen Infektion und das ist da eben passiert. So dass dann, ich glaube, der letzte Stand, den ich jetzt mal gelesen hatte, waren 17 Pferde, die dort tatsächlich eingegangen sind. Es hat auch sehr, sehr lange gedauert, bis dort die Quarantäne aufgehoben ist. Ich glaube, also ich kann es jetzt, wie gesagt, nicht sagen. Ich habe es auch nur von einigen Bekannten und eben aus den Medien gehört. Es war wohl wirklich keine schöne Situation vor Ort, dass auch genügend Futter da war, dass genügend Tierärzte da sind. Es sind auch Tierärzte aus Deutschland hier rüber, um dort eben zu helfen. Das ist dann auch wirklich sehr, sehr medial gegangen eben. Ich glaube, da waren sogar Berichte dann in der Süddeutschen im Spiegel, was für den Pferdesport nicht unbedingt sehr typisch ist. Ja, dadurch kam eben auch diese deutlich höhere Impfmoral jetzt dann zustande. Also man muss dazu wissen, dass das vielleicht in Deutschland normalerweise so, sagen wir, in dem Bereich 20-30% der Pferde Herpes geimpft sind. Und jetzt wollten natürlich alle auf mal dann ihr Pferd Herpes impfen. Und ja, das konnte dann die Industrie sozusagen, die Hersteller konnten das dann letztendlich auch nicht abdecken, sodass dann auch zum Engpass von Impfstoffen kam sofort, ziemlich schnell innerhalb von 2 Wochen.
Ach, krass.
Ja. Aber bevor wir zum übergehen, weil das ja so ein bisschen unser Hauptthema ist, alles gut. Ich hab noch eine Frage. Ich meine, klar, das ist jetzt medial recht hochgekocht, sodass selbst ich das mitbekommen habe. Ist das eine besondere Situation? Also war das dieses Jahr besonders extrem, besonders viele Pferde oder kommt sowas öfter vor?
Ja, das ist eine recht spannende Frage. Also generell muss man sagen, dass wirklich jedes Jahr und vor allem ist es dann immer im Winter, man sagt sogar, dass gerade in kälteren Wintern die Häufigkeit etwas mehr ist. Es liegt vielleicht daran, dass die Pferde einfach anfälliger sind. Dass jedes Jahr gibt es immer wieder in Deutschland in verschiedenen Stellen kommt es eigentlich jedes Jahr zu Herpesausbrüchen, die eigentlich für das Einzeltier nie wirklich schön sind. Das kann eben sein, dass ja, dass auch diese neurologischen Fälle eben auftreten, dass stark behandelt wird, dass Ställe eben in Quarantäne kommen müssen. Das ist keine komplette Neuigkeit sozusagen. Nein, ja. Das muss man ganz klar sagen.
Wie ist es mit diesen neurologischen Fällen? Ist es dann ein anderer Virustyp oder hat das mit der Viruslast zu tun oder ist es einfach vom Allgemeinzustand vom Einzeltier abhängig?
Mhm. Ja, vielleicht können wir ja sogar einmal den Weg quasi des Virus nachbauen, oder?
Ja, also wir können mal vielleicht mal so ein bisschen einmal von vorne anfangen. Genau. Also das ist eben, ja, das Herpesvirus gehört zu der Familie der Herpesviride und dann sind die Alpha-Herpesviren. Es ist ein DNA-Virus, hat auch eine Hülle. Es ist ein relativ großes Virus. Und vielleicht nochmal taxonomisch so ein bisschen. Also es gibt EHV1 bis EHV9. Das, was uns eigentlich am allermeisten interessiert oder worüber wir immer sprechen, ist EHV1 und EHV4. EHV1 kann machen, kann eben Aborte machen beim Pferd, bei der Stute, kann Atemwegserkrankungen machen und eben diese neurologische Form. Und EHV4 macht eben vorwiegend Atemwegserkrankungen. Dann gibt es noch verschiedene andere, was entsprechend, also EHV2 macht zum Beispiel teilweise eine Bindehautentzündung, EHV3 wäre so Koitalexanthem, 6, 7, 8 tritt eher überwiegend beim Esel auf, also wie gesagt, aber wir fokussieren uns hier auf das EHV1 und EHV4. Dieser Virus Abort, der wird eben überwiegend durch EHV1, selten mal EHV4 ausgelöst, ist immer ein Spätabort. Dann diese neurologische Form, das ist immer EHV1. Das ist eigentlich dann eine Myeloenzephalopathie oder auch Paralyse-Syndrom genannt. Und EHV4 wäre im Prinzip ganz klassisch bei Jungpferden. Da geht dann so ein Husten, sag ich jetzt mal, durch einmal so in so eine Jungpferdeherde durch und ist dann eigentlich relativ schnell auch wieder okay. Kann mal so zu Sekundärinfektionen kommen. Das kann manchmal auch EHV1 sein, ist aber überwiegend EHV4. So ist so. Also diese drei Gruppen haben wir eigentlich, diese drei Symptomkomplexe.
Und dann habe ich wenn das Virus dann zuschlägt, habe ich zuerst mal eine Infektion der Atemwege.
Mhm, genau.
Und wie kommt es dann zu diesen, das greift ja jetzt ein bisschen Janas Frage auf, wie kommt es dann zu den neurologischen Symptomen?
Genau, also völlig richtig. Also entweder es kommt halt von außen zu einer Infektion, das wäre die eine Variante, oder eben ein latent infiziertes Pferd, das ist fast noch häufiger. Dort wird eben das Virus ja reaktiviert. Und dann sowohl bei EHV1 als auch bei EHV4 wird erst das Respirationsepithel dann betroffen. Dann genau wie du sagst, haben wir eben dann diese klassischen Symptome dort. Dann verbreitet sich eigentlich immer weiter über das lymphatische System, also über Lymphozyten, Monozyten, die werden dann befallen. Darüber, ja, verbreitet sich weiter. Und dann ist ein sehr entscheidender Punkt, ist dann eigentlich der Befall der Endothelzellen, also der gefäßauskleidenden Zellen. Und dann kommt es auch eben zu einer Vaskulitis. Und diese Vaskulitis kann dann letztendlich diese zwei Haupterkrankungen auslösen, also entweder Vaskulitis dann eben zum Beispiel im Rückenmark, wo es dann auch zu so kleinen Infarkten eben kommt und Meningitis. Das wäre das eine. Oder durch die Vaskulitis wird zum Beispiel die Plazenta dann abgelöst oder aufgelöst und dadurch wird dann das Fohlen dann rausgeschmissen. War das ganz gut zu verfolgen für euch so vom Weg her?
Das scheint ja irgendwie so eine generelle Taktik von Herpesviren zu sein, sich irgendwo im Körper zurückzuziehen. Also das kennt man ja von Menschen, von diesen klassischen Lippenherpesbläschen auch, dass die immer mal wieder zum Ausbruch kommen und sonst schlummern quasi.
Genau, also ich erinnere mich da vielleicht, um nochmal auf diese neurologische Form zurückzugehen, da erinnere ich mich auch ganz gut an so Pathokurse noch, wo man zum Beispiel dann so einen Rückenmarksdurchschnitt hat, wo dann wirklich so kleine Infarkte da drin sind. So perivaskulär und hat man so eben so richtige Blutung im Rückenmark drin und die lösen dann diese ja sehr unterschiedlichen Symptome eben auch aus. Das kann eine Hinterhandslähmung sein, das kann eine Ataxie sein, das kann eine Kolik sein, ein richtiges Festliegen eben, der Schweiftonus lässt eben nach. Das ist eben ja dann tatsächlich sehr, 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 sehr vielfältig.
Sind dann Folgeschäden auch ein Thema?
Genau, also das kann von, ich sag jetzt mal, subakut bis chronisch sein. Manche heilen auch relativ schnell wieder, manche haben eben auch welche Langzeitschäden dann, ja. Also das ist alles sehr variabel sozusagen, ja.
Wir kommen dann gleich nochmal dazu, wie man das quasi jetzt so als Praktikerin, Praktiker erkennt. Aber ich kann ja, es klingt für mich jetzt schon so, als dadurch, dass die Infarkte ja überall auftreten können,
ja,
im Rückenmark, ne, kann es ja irgendwie alles dann sein. Deshalb bin ich gespannt, was du uns da später zu erzählst. Aber vorher würde mich mal interessieren, wie viel Prozent der Tiere bekommen denn diese neurologischen Symptome, die dann so krass sind?
Eine genaue Prozentzahl ist da jetzt vielleicht ein bisschen schwierig zu sagen. Also prädisponiert sind eben ältere Pferde oder Pferde, die vielleicht auch schon irgendeine Art von Vorschädigung haben. Also diese sehr starke neurologische Form ist also man in Anführungsstrichen eher seltener. Also du hast jetzt keine ganz genaue prozentuale Angabe. Ich würde im Bereich zwischen 2 und vielleicht 8 oder 10%, aber wahrscheinlich ist das auch schon eher hoch. Da müsste ich jetzt tatsächlich nochmal in der Literatur nachgucken. Das kommt eben wieder abhängig davon, ob es eben auch zu einer Viremie dann kommt. Also bei diesem klassischen nur Jungpferdehusten, nenne ich es jetzt mal in Anführungsstrichen, der eben durch ERV4 oder auch ERV1 sein kann, da kommt es eben nicht zu einer Viremie. Und bei der logischen Form da passiert das dann.
Aber das heißt, in Valencia hatten wir es mit EHV1 zu tun oder wird das dann auch so ein Potpourri aus verschiedenen?
In Valencia hatten wir es mit EHV1 zu tun. Das war dort diese sogenannte, da gibt es zwei Varianten, die N-Variante und die D-Variante. Die N-Variante ist überwiegend für Aorte zuständig und die D-Variante ist überwiegend für die neurologische Form zuständig. Und ja, wir hatten dort eben diese D-Variante. Und nicht schon eben noch eine neuere Variante. Aber das macht eigentlich immer nur ERV1, völlig richtig.
Mhm.
Jetzt hast du ja vorhin schon angedeutet, dass die Impfbereitschaft, sage ich mal, nicht so mega hoch war. Und mich interessiert jetzt vor allem erstmal, warum das denn so ist. Weil du hast gesagt, ne, okay, ist bei jungen Pferden, ERV4 geht einmal durch und dann haben die ein bisschen Husten, ein bisschen Fieber, fertig. Und ist das so ein bisschen der Grund, dass das so als normal angesehen wird, dass nicht geimpft wurde bisher? Oder woran liegt das?
Das ist eine schwierige Frage. Also letztendlich ist es eben oft so, dass es, wie gesagt, jedes Jahr, jeden Winter immer wieder auftritt. Und ganz klassisch eben Co-Impfung beim Pferd sind Tetanus und Influenza, da haben wir auch eine sehr hohe Impfrate. Mein Gefühl ist es so, dass immer dann, wenn Fälle auftreten und die treten deutschlandweit immer wieder lokal auf, jedes Jahr, dann kommt es zu einer höheren Impfmoral, dann wollen alle impfen. Dann ist vielleicht mal wieder ein paar Jahre Ruhe, dann lässt man es wieder weg. Und ja, dadurch ist das, haben wir nicht so ein richtig schönes, konstantes Level. Dazu muss man sagen, das ist für Turnierpferde, was sicherlich auch nur ein kleinerer Teil der gesamten Pferde betrifft, aber schon ein Teil, besteht auch keine Impfpflicht. Also bei den anderen beiden, bei Influenza ist eine Impfpflicht. Das heißt, wenn du auf dem Turnier teilnehmen möchtest, muss dein Pferd in den letzten 6 Monaten Influenza geimpft sein. Das haben wir beim Herpes nicht. Da wird jetzt auch drüber diskutiert und wird jetzt auch im Sommer eine Entscheidung kommen, ob das eben auch zur Pflichtimpfung werden wird. Was auch davon abhängig, ob dann genügend Impfstoff da ist. Das sind so ein bisschen, ja, so ein Bonbonspiel sozusagen. Und von daher ist es halt noch nicht zu einer richtig großen, guten Impfdecke gekommen. Dazu muss man sagen, dass die Herpesimpfung teilweise vielleicht auch für den Besitzer von außen nicht hundertprozentig, ja, ich sag jetzt mal, zufriedenstellend ist oder er vielleicht nicht immer denkt, dass das ein ausreichender Schutz ist. Beim Herpes ist es immer sehr, sehr wichtig, dass du einen ganzen Bestand impfst, um eine Herdenimmunität zu haben. Also der Einzeltierschutz ist da, er ist aber nicht so hoch wie gewünscht. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Bestand da ist mit so einem Einstellerstall mit 30 Pferden und davon sind nur 2 geimpft, dann sind diese zwar besser geschützt bei einem Ausbruch, aber
es verhindert den Ausbruch nicht. Ja.
Es verhindert den Ausbruch nicht und sie können letztendlich auch erkranken. Sinnvoll wäre es dann eigentlich nur, wenn dann der ganze Bestand geimpft wird. Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, da unter einen Hut zu bekommen. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt.
Die hält auch gar nicht so lang, oder? Das muss man relativ frequent nachimpfen. Wie war das?
Das ist eine halbjährliche Impfung. Das ist eigentlich ähnlich wie bei den anderen Impfungen auch.
Ja, okay.
Gut, beim Tetanus ist es länger, da muss es dann nur alle 2 Jahre. Bestien hatten wir ja als jährlich. Influenza ist so ein bisschen abhängig vom, wie Kontakt mein Pferd zu anderen Pferden eben hat. Bei den Turnierpferden ist es halbjährlich und bei Freizeitpferden, die vielleicht jetzt wenig andere Pferde sehen, da kann man auch auf eine jährliche Impfung gehen dann. Also, aber Herpes muss man alle 6 Monate. Es gibt doch einige Praktiker, die aus ihrer Erfahrung sagen, dass alle 4 Monate sogar noch besser ist, ja.
Dann erzähl doch mal ein bisschen was zu dem Impfstoff, bitte. Du bist ja da, ich habe das ja am Anfang schon geteasert, du bist ja da unser Profi. Einmal ganz kurz, du hast das im Vorgespräch erwähnt. Warum ist das für dich so ein spezielles Ding?
Genau, also ich habe vielleicht da einmal kurz zu deinem Kommentar. Ich bin mal in Cornell gewesen, das ist so einer der bekanntesten Veterinärunis eben auch im Studium. Und habe da so ein Forschungsprojekt eben begleitet. Das ist die Forschungsgruppe um die Frau Bettina Wagner heißt die. Ist ja sehr bekannt auf dem Gebiet. Und da ging es eben dazu, mal, das war letztendlich Basisforschung. Es ging um Tollwerkrezeptoren, die ich dort eben sequenziert habe beim Pferd. Und über diesen Weg halt die immunologische Antwort der Herpesimpfung zu verbessern. Und da war ich mal 3 Monate in den USA, war eine richtig tolle Zeit und die Arbeit im Labor hat viel, viel Spaß gemacht und von daher habe ich da eben auch einen besonderen eigenen persönlichen Bezug dazu. Genau, also die Herpesimpfung generell, aktuell ist es so, dass man eine Grundimmunisierung hat, die zweimal im Abstand von 4 Wochen gemacht wird. Dann gibt es derzeit 3 Impfstoffe auf dem Markt. Bei dem Impfstoff von unserer Firma ist es so, dass man den dann nach 4 Monaten neu, dass der Abstand zwischen der Grundimmunisierung schon 3 bis 4 Monate ist und bei dem anderen Impfstoff ist es so, dass man nach 4 Wochen die Grundimmunisierung eben abschließt. Und dann eben alle 6 Monate, das ist total gleich.
Und der Impfstoff wirkt gegen verschiedene Stämme?
Genau, der Wirkstoff wirkt gegen, in erster Linie ist das auch, je nachdem, welcher Impfstoff letztendlich eingewendet wird, das kann ERV1 und 4 sein, das kann ERV1 sein, wobei man da in der Regel eine Kreuzimmunität hat zu ERV4.
Praktisch.
Dazu muss man natürlich auch sagen, dass ERV4, das hatte ich auch gesagt, dass die weniger virulente Stamm ist letztendlich. Genau, da wird noch unterschieden zwischen Lebendimpfstoff und Totimpfstoff, ist auch noch ein bisschen unterschiedlich wieder, also da hat auch letztendlich jeder Tierarzt so seine persönliche Präferenz. Also der Hutimpfstoff zum Beispiel, der wird dann in der Trächtigkeit, was eben ein sehr großes Thema ist, 3-mal angewendet, der Lebendimpfstoff nur 2-mal. Das hat alles ein bisschen gewisse Vor- und Nachteile, sage ich jetzt mal. Also beim Lebendimpfstoff ist so vielleicht ist die Studienlage so ist, dass er etwas mehr in der Lage ist, die zelluläre Immunität anzuteasern, weil ja die Antikörperbildung vielleicht nicht das ganz Entscheidende ist. Aber auch da, wie gesagt, ist so eine, ongoing in der Forschung und ich hoffe auch, dass vielleicht in den nächsten, das ist natürlich immer ein sehr, sehr langer Prozess, das wisst ihr auch, in den nächsten 3 bis 10 Jahren da vielleicht auch nochmal neue Impfstoffe auf den Markt kommen, die vielleicht noch einen höheren Einzeltierschutz eben bieten. Also, das wird spannend.
Was ist deine Einschätzung jetzt zu der anstehenden Entscheidung? Meinst du, das wird verpflichtend werden, zumindest für die Turnierteilnahme?
Ja, ich denke, dass das verpflichtet werden wird. Da so ein bisschen im Gespräch, ob es da zum Beispiel ein Übergangsjahr nochmal gibt, dann nächstes Jahr und dann ab 2023 verpflichtend. Denke, dass das auch so unter den gesamten Pferdehaltern noch eine etwas höhere eigene Impfverpflichtung geben wird und dass das dann auch dafür sorgt, dass letztendlich eine bessere, ob wir dann zu einer Herdenimmunität kommen, aber dass zumindest weniger Ausbrüche dann sein werden, ja.
Das wäre
ja
interessant, da mal zu schauen, ob so die Mentalität sich durch Corona jetzt verändert hat, dass da eine höhere Impfbereitschaft ist, oder?
Mhm. Ja, das stimmt, das merken wir eigentlich bei den ganzen Impfungen, dass durch Corona die Sensibilität und auch die Fachexpertise sozusagen eines jeden Tierhalters eben höher ist und man sich auch ein bisschen mehr mit der Sache auseinandersetzt und ob es jetzt Halbwissen ist, aber es ist auf jeden Fall ein Wissen, was mehr da ist und auch das spielt auf jeden Fall eine Rolle, ganz klar.
Voll cool. Ja, ich glaube so, wenn uns Studentinnen und Studenten zuhören, die Welt, die tiermedizinische Impfwelt, in die sie dann kommen nach ihrer Approbation, ist wahrscheinlich eine andere als die wir noch so erlebt haben, oder? Ist ja eigentlich ganz cool. Ja, also so, wenigstens ein netter Nebeneffekt.
Ja. Und wie man eine Quarantäne gestaltet, wissen jetzt auch alle.
Ja, genau, richtig. Masken für Pferde.
Ja, das wäre vielleicht auch noch, Quarantäne ist da ein schöner Stichpunkt. Also das ist für den Stallbetreiber letztendlich natürlich ein sehr wichtiges Instrument in dem Moment, wo jetzt ein Fall oder ein Herpesausbruch eben da ist, dass dann eben Quarantäne gemacht wird, dass man verschiedenste Maßnahmen ergreift, dass das Pferd, was jetzt zum Beispiel erkrankt ist, dass man das auf jeden Fall isoliert, dass man sich zum Beispiel zwischen den einzelnen Pferden dann umzieht und immer wieder neue Kleidung anzieht, dass man bei der Fütterung zum Beispiel erst mit den ganzen, ich sag's mal, gesunden oder nicht erkrankten anfängt und die Erkrankten eben am Ende für füttert, sodass man da keine Übertragung von A nach B hat. Das sind sehr, sehr wichtige Instrumente, dass man den ganzen Betrieb eben immer regelmäßig Fieber messen muss. Dann sind die Tierärzte da eben sehr, sehr aktiv und nehmen regelmäßig Nasentupfer und machen dann eben PCR-Anzucht. Also das ist
da wollte ich gerade hingehen.
Großer Aufwand. Also,
ja, wenn wir in die Quarantäne reingehen, dann haben wir ja quasi die Diagnose gestellt. Das heißt, und jetzt hast du es gerade im Nebensatz schon beantwortet, das heißt, das passiert tatsächlich über eine PCR aus den Atemwegs.
Genau, genau.
Okay.
Dann nehmen wir in der Regel so einen Nasentupfer und über die PCR wird dann die Diagnostik gemacht. Da sind auch schon so Schnelltests jetzt in der Entwicklung. Ich habe letztens bei einer Klinik auch mal ein Gerät gesehen, was jetzt so in der Testphase noch ein bisschen ist, wo eben auch die Klinik dann zu Hause wirklich im Schnelltestverfahren sozusagen Nachweis machen kann. Ja, das wäre natürlich ziemlich cool.
Das wäre mega cool, ja.
Ist ja dann auch super wichtig, schnell zu handeln mit der hohen Ansteckungsrate.
Genau, gerade weil es eben nur von Pferd zu Pferd übertragen wird. Und da ist diese Quarantäne schon, ja, oder die Quarantänemaßnahmen, das ist ja nicht nur eine Einzelmaßnahme, die ist dann wirklich sehr, sehr wichtig.
Und was würdest du dann jetzt Praktikerinnen und Praktikern draußen empfehlen? Wie kann man sich sensibilisieren, dass man das vielleicht früher merkt, dass da irgendwie ein Herpesausbruch ist?
Ja, ich glaube, die Sensibilisierung der Praktiker ist ja schon sehr, sehr hoch. Da würde ich mir jetzt fast nicht anmaßen, denen noch Tipps zu geben. Aber letztendlich ist es ein sehr, sehr klassisches Behandlungsschema. Also man behandelt eben mit NSAIDs. Teilweise wird auch sogar direkt am Anfang mit Glukokortikoiden anbehandelt. Dann wird ganz klassisch mit NSAIDs eben das Fieber runtergesenkt, damit die Tiere eben gutes Albumin eingefunden weiter haben. Das ist wichtig, damit sie weiter fressen. Man kann teilweise auch, das wohl eher, sag mal, klinikmäßig, aber es wird eben auch, kann gegebenenfalls auch virostatisch behandelt werden. Da wäre das Acyclovir, ich meine, das ist das Valacyclovir, was man eben behandeln kann ab dem ersten Fiebertag. Kann man dann so 5 bis 10 Tage lang anwenden, bis das Fieber eben runtergeht. Das wäre so, ich würde sagen, das ist der Goldstandard. Dann kann man das noch ergänzen mit verschiedenen Möglichkeiten wie Heparin, Vitamin E, letztendlich eben alles, um maximal die Stabilität und die Gesundheit des Pferdes eben sicherzustellen.
Also symptomatisch, also bei so, größtenteils. Und
genau,
diese Acyclovir-Behandlung, das ist dann systemisch wahrscheinlich ziemlich teuer auch, oder?
Ja, da wüsste ich jetzt keinen Preis. Tatsächlich ist eine systemische Anwendung und auch eher aufwendig, genau. Also was jetzt bei diesen neurologischen Pferden eben noch gemacht werden kann oder gemacht wird eben auch, dass man die in so ein Netz eben reinhängt, das so eine Art Helinetz nennt sich das, oder mit einem Sling sie eben wie stabilisiert, dass man die Hinterbeine eben hochhält, dass sie da eben Stabilität haben und ja,
damit es keine Verletzungen bei Stürzen gibt? Oder wieso macht man
keine Verletzungen, damit die gar nicht erst in diesen festliegenden Status eben reinkommen. Also das ist ein sehr entscheidender Faktor, dass man da eine Stabilisierung, das kann man eben auch ganz praktikabel machen mit einem Trecker und einem Frontlader und dann dort eben mit einem Netz von unten oder irgendwas eben von unten das Pferd stützen. Es wird dann so eingehängt.
Dann gibt es nicht nur die Impfstoffknappheit, sondern auch die Traktorknappheit, wenn du die Pferde aufhängen musst.
Ja, genau. Also wie gesagt, da kann man sich vorstellen, wenn ein wirklich dramatischer Ausbruch ist, dass das mit einem sehr, sehr, sehr großen Aufwand, also ich erinnere mich auch noch an einen Stall aus in der Umgebung Hannover aus meiner Praxiszeit, wo eben dort Herpes war. Da haben wir auch geguckt, dass nur einer aus dem Team dann sozusagen den Stall anfährt und da stehen dann eben täglich wirklich viele Behandlungen an, die der Tierarzt dann durchführt, und das ist mit einem großen Zeitaufwand und noch mit sehr, sehr großen Kostenaufwand für die Besitzer verbunden. Von daher macht eine Impfung oder vor allem auch eine flächendeckende Impfung umso mehr Sinn, ja.
Das ist doch ein gutes, ist doch ein gutes Schlusswort, oder?
Ja, also man
hoffen, dass das alle machen.
Kann ja da immer weiter drüber philosophieren. Es hat sich jetzt medial etwas beruhigt. Auf den ersten Turnieren, die jetzt so, es war ja auch ein Turnier-Lockdown europaweit. Also bis, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, es waren 4 Wochen lang, wurden alle internationale Turniere und auch nationale Turniere abgesagt. Und alles, was dann Nachstart gefunden hat, war dann im Prinzip nur mit negativen, 2 Tage altem negativen Herpes, Test dann durchgeführt. Also
Corona.
Die erst, genau, ja, wie bei uns auch. Also die Pferde wurden dann zu Hause Nasentupfer genommen, PCR eingeschickt ins Labor, und nur mit negativen Tests wurden dann die ersten Turniere so ganz langsam wieder für den Profibereich geöffnet, genau wie bei uns auch.
Hast du das Gefühl, die Maßnahmen sind da schon auch, weil wir jetzt quasi diese Handhabung gelernt haben, oder ist es einfach auch der größte Ausbruch seit längerem?
Das ist sicherlich der größte oder einer der größten Ausbruch, okay. Der auch etwas aggressiver war. Es wurde jetzt auch so europaweit auf oder in einigen Ländern zu New Emerging Diseases hochgestuft sozusagen. Mhm. In Deutschland gibt es da keine Anzeige- und Meldepflicht. Das macht auch so ein bisschen die Nachverfolgbarkeit etwas schwieriger und natürlich auch die Möglichkeit, zum Beispiel von Veterinär Maßnahmen zu ergreifen.
Klar, logisch. Ja.
Also das sind alles noch Punkte, die auch noch weiter diskutiert werden, ja.
Das macht ja nochmal die individuelle Bereitschaft der Einzelpersonen wichtiger.
Ja, auf jeden Fall. Also, aber wie gesagt, es ist kein, man muss, das war auch ganz gut mit deiner Anfangsfrage, Karim, man muss dazu sagen, es war jetzt sicherlich ein Jahr oder ist ein Jahr, in dem deutlich mehr Herpesausbrüche sind. Aber auch in den Jahren davor gab es immer wieder Herpes. Also das ist, das Virus ist weltweit verbreitet und die allermeisten, ich glaube 80% der Pferde, setzen sich schon im Jungpferdealter mit dem Herpesvirus auseinander. Und von daher wird es auch in den nächsten Jahren und weiterhin ein Thema sein und war auch vorher schon ein großes Thema.
Okay. Ja, vielen Dank, dass du uns hier so umfassend abgedatet hast. Das war sehr spannend und sehr lehrreich. Das ist auf jeden Fall, also wie auch beim letzten Mal, super cool, da so ein Insight auch in die Pferdewelt zu kriegen, nicht nur von der fachlichen Seite, sondern auch von dem, was tatsächlich passiert und von den Abläufen und von dem Gesellschaftlichen dahinter. Also ja, ich finde es super, dass du uns hier wieder beehrt hast.
Ja, das ist doch schön, das freut mich. Also die Aufklärung ist da, glaube ich, ganz, ganz wichtig und das macht auch Spaß und von daher gerne wieder.
Sehr gerne, wenn wir wieder ein Pferdethema haben. Generell, wenn, ich meine, wir kriegen ja ab und zu so Themenvorschläge geschickt, irgendwie auf Instagram oder so oder per E-Mail. Und wenn ihr da Interesse habt an irgendwie weiteren Pferdethemen, dann schreibt uns einfach. Könnt ihr uns einfach eine E-Mail schicken an, jetzt habe ich
ja, genau, also wenn
jetzt zu vergessen, breakingvet@gmail.com, das ist unsere E-Mail-Adresse. Oder ihr schreibt mir über Instagram unter der YouTube-Tierarzt und dann laden wir Jürgen wieder ein. Oder? So machen wir es.
Wenn jetzt im Nachgang nochmal Fragen sind, ich meine, genau wie ihr schon sagte, das ist jetzt ja ein lockeres Gespräch, wo vielleicht auch mal das ein oder andere Detail nochmal fehlen mag, was dem ein oder anderen auf der Zunge brennt, dann können wir im Nachgang auch gerne da Fragen beantworten. Ich bin ja bei uns auch in der Fachberatung und das ist quasi mein täglich Brot. Von daher immer gerne auch Fragen.
Perfekt, cool.
Dann vielen lieben Dank an euch beide und ja, ich hoffe, wir hören uns wieder.
Bis dann.
Bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Ich hoffe, ihr konntet genauso viel lernen wie wir. Und wenn ihr Rückfragen habt, dann schreibt uns doch, wie gesagt, unter breakingvet@gmail.com oder ihr schreibt mir bei Instagram unter @der YouTube-Tierarzt. Bis dann.